Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste und liebe Freunde. Für heute Vormittag habe ich den Text aus Johannes 19 ausgesucht. Johannes 19, ein etwas längerer Text, aber des Zusammenhangs wegen macht es Sinn, ihn komplett mal zu lesen. 19, 15 bis 30. Vers 15 bis 30. Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Kleopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Und dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er: Damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Rein theoretisch, ich betone theoretisch, wäre es denkbar, den heutigen Gottesdienst analog einer klassischen Beerdigungsrede zu beginnen. Stehen wir auch hier vor einer ähnlichen Situation, wie wir sie nur zu gut von den diversen Aussegnungskapellen hier auf den Friedhöfen kennen. Man liest bei dieser Gelegenheit eine adäquate Bibelstelle vor, liest das Leben des Verstorbenen kurz Revue passieren und so weiter und so weiter. Wie gesagt, rein theoretisch, wäre vielleicht mal ein Thema für sich aus diesem Standpunkt her, einen Gottesdienst zu halten. Aber einen Gedanken in diesem Zusammenhang möchte ich dennoch loswerden. Kann es sein, dass mein Mikro irgendwie ab und zu mal, oder ist das für euch in Ordnung? Okay. Einen Gedanken noch möchte ich loswerden. Im Regelfall wird bei so einer Gelegenheit besonders das Gute des Verstorbenen erwähnt, hochgehalten und es wird daran erinnert. Und wir lesen in der Parallelstelle im Markus-Evangelium, Markus 15, dazu: Da sprach er, also er, der für dieses Geschehen abkommandierte und beobachtende Hauptmann, Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ich musste mich fragen, was ist denn das auf der einen Seite für eine erschütternde Aussage, andererseits aber eine tiefgreifende Erkenntnis, leider, wir lesen es zumindest nicht so in der Schrift, ohne persönliche Konsequenz. Und das ist der Gedanke, kommt uns dieses Nichts allzu oft bekannt vor? Wir fahren mit dem Auto an einem Unfall vorbei vielleicht, sind betroffen, erschüttert von dem, was wir gesehen haben, gehen vielleicht die nächsten 2 Kilometer vom Gas und nachher geht es weiter, als gäbe es kein Morgen mehr. Und andererseits, dieses Eingeständnis der damaligen Exekutive lässt mich zu folgendem Gedanken kommen. Wie wird man einmal über mich reden? Was bleibt von meinem Leben übrig? Wie wird das letzte Zeugnis sein, welches über mein Leben ausgestellt wird, ausfallen? Wird es ein positives Zertifikat eines guten und getreuen Knechtes oder Magd sein, Matthäus 25? Wird es eine Bewertung sein, die lebenserfüllend dankbar auf ein gottgeführtes Leben hinweist? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, schreibt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief. Und damit als logische Konsequenz, dass mir fortan der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr bereit hat, für mich bereitgestellt wird? Oder wird es ein Zeugnis sein, bei dem sich der Redner schwer tut, was wirklich Positives zu finden? Aber zurück zu unserem Text. Ich hatte noch nicht erwähnt, wie das Thema der heutigen Predigt lauten soll. Das Thema, die Stunde steht heute unter dem Titel »Das war's«. Jetzt könnt ihr euch mal Gedanken machen, ich komme darauf noch ein paar Mal zu sprechen, warum das vielleicht so komisch klingen mag. Für heute, Karfreitag, das war's. Wenn wir die Bibel und jetzt aus gegebenem Anlass im speziellen Fall die 4 Evangelien aufmerksam lesen, fällt Folgendes auf. Zunächst mal, ganz allgemein gesprochen, gibt es in den Evangelien Passagen, Berichte, Gleichnisse, die nicht überall gleich vorkommen. Also das, was im Matthäus-Evangelium vorkommt, findet sich beispielsweise bei Markus nicht wieder. Andere Begebenheiten sind nur kurz erwähnt, aber andere wieder ausführlich beschrieben. Ich finde, wichtig dabei ist, dass es dabei keine Widersprüche gibt. Und egal, ob wie detailliert dieser Bericht wiedergegeben wurde oder nur knackig verfasst wurde, die ergänzen sich. Ich habe mir überlegt, ob es wichtig ist, dass die Inhalte der Evangelien immer zu 100% deckungsgleich sind. Deckungsgleich. Ich denke nicht. Sondern ich denke, dass jeder dieser 4 Verfasser genau das und nur das wiedergibt, was ihm der Geist Gottes als wichtig aufgezeigt hat. Als Beispiel aus dem Alltag ein wirklich ein sehr kleines, ein menschliches Beispiel. Einen nicht unbeträchtlichen Teil meines Alltags verbringe ich in diversen Briefings, Sitzungen, Regelkommunikationen, kurz Rekos, Sitzungen und Ähnlichem zu. Und manchmal sind das gute Besprechungen, in denen man auch was bewegt, aber manchmal, ich möchte es mal diplomatisch ausdrücken, sind das sinnbefreite Termine. Aber egal, ich mache dann oft die Erfahrung, dass beispielsweise 3 Leute aus der gleichen Sitzung herausgehen und völlig andere Schwerpunkte als für die als das Wichtigste empfunden haben. Das geht ja noch, Klammer auf. Schwieriger wird es dann, wenn man den Eindruck hat, nicht im selben Termin gewesen zu sein. und so meine ich, ist es auch mit den Berichten in den Evangelien. Aber mit einem Unterschied, die Kreuzigung, da sieht es anders aus. In jedem der vier Evangelien lesen wir und darüber und in jedem ist dieses Ereignis ausführlich, mit anderen Schwerpunkten, mit anderen Aussagen, aber ergänzend beschrieben. Und ich habe deswegen den Text aus dem Johannesevangelium ausgewählt, weil dieser Abschnitt meiner Meinung, meines Empfindens nach am eindrücklichsten sowohl, sag's mal, auf der einen Seite den sündlosen, leidenden Menschen Jesus Christus zeigt, aber auf der anderen Seite den von Gott gesandten Messias in seiner eigenen Schönheit und buchstäblich divinen Erhabenheit widerspiegelt. Nochmal ein Beispiel aus dem Alltag, aus dem Nähkästchen sozusagen, aus dem familiären Nähkästchen. Wenn wir zu Hause an Weihnachten, genau genommen an Heiligabend, zusammensitzen und den Heiligen Abend zusammen feiern, dann lese ich immer den Bericht aus dem Lukas-Evangelium. Auch hier gilt, es gibt genügend andere Stellen, die eigentliche Sache ebenso widerspiegeln, aber dieser Bericht ist der, der mich am meisten anspricht. Und klar, aufgrund der Fülle der Gedanken, die wir bei dem eben verlesenen Text, denke ich, jeder so mitgenommen haben, möchte ich nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen, sondern versuche ein paar mir wichtig erscheinende, in der Vorbereitung wichtig erscheinende Gedanken weiterzugeben, um da vielleicht Impulse oder Sonstiges an euch zu vermitteln. Genau genommen sind es zwei Gedanken. Einmal die Frage oder unter dem Stichwort Personen und der zweite ist das Thema Vollkommenheit dieses Karfreitags zu beleuchten, zu versuchen zu beleuchten. Vers 15. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Mit diesem Sie sind die Hohenpriester gemeint. Es sind dieselben Hohepriester, die Jesu Ruf schon zu seinen Lebzeiten neideten und ihn seit jeher aus dem Weg schaffen sollten. Es sind dieselben Hohenpriester, auf deren Drängen, auf deren Betreiben der Herr im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde. Und es sind auch dieselben Hohenpriester, vor deren Rat Jesus verhört wurde, die ihm Schlimmes nachweisen wollten und darin scheiterten, weil sich die falschen Zeugen selbst widersprachen. Es sind dieselben Hohepriester, die dann vor dem römischen Statthalter das Volk aufwiegelten und diesen Ruf in die Welt setzten, kreuzige ihn. Es sind auch diejenigen Hohepriester, die so kleinlich waren, dass sie selbst dann, als sie ihren Willen bekommen hatten und Jesus schon am Kreuz hing, zu Pilatus liefen und ihm vorjammerten, schreibe nicht König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Vers 21 war das. Diese hohen Priester repräsentieren den bösen Willen, der hier zur, ich möchte mal sagen, grausamen Ausführung kommt. Sie waren zwar eine kleine Machtelite, aber ihr Interesse konnten sie rücksichtslos gegen alle Moral durchsetzen. Und natürlich liegt die bittere Ironie dieser Geschichte darin, dass sie als oberste Priester des Volkes, als Vertreter, ich erinnere da nur an die eigentliche Rolle, an die eigentliche Rolle eines Hohepriesters in der Schrift, besonders im Alten Testament, dass sie die sein sollten, die Gottes Willen und seine Gerechtigkeit unter den Menschen verkündigen sollten. Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass im Namen Gottes grausame Willkür und schreiende Ungerechtigkeit verübt wird, dass Unschuldige getötet werden. Ich behaupte, wo im gerne zitierten Namen Gottes Unschuldige getötet werden, erhebt sich die Fratze des Bösen. Und dafür stehen meiner Meinung nach hier die Hohepriester. Sie vertreten als Verursacher die Seite des Bösen. Vers 16. Da nun lieferte er sie ihn an sie aus. Dieser Er ist eine der entscheidenden Personen bei diesem Geschehen, Pilatus. Eine höchst ambivalente Figur, sehr zwiespältig in seinem Handeln und Tun. Ich habe mal in der Vorbereitungszeit gegoogelt, was denn genau Ambivalenz heißt. Das ist ein Wort, das ja aus dem Lateinischen ambo, beide und valere gelten, zusammensetzt und ist ein Zustand der psychischen Zerrissenheit. Und dabei, und das ist wirklich jetzt auf Wikipedia, man könnte meinen, ich würde jetzt eine Charakterisierung von Pilatus vornehmen, aber ist es nicht so. Dabei bestehen in einer Person sich widersprechende Wünsche, Gefühle und Gedanken gleichzeitig nebeneinander. Pilatus ist einerseits von Jesu Unschuld überzeugt, aber übergibt ihn dennoch dem Tod. Er versucht lange, ihn vor dem Unheil zu retten und gibt dann dennoch nach. Warum tut er das? Aus Staatsräson, aus politischem Kalkül? Wahrscheinlich. Hätte ihm ja nichts leichter passieren können, seinem Chef in Rom zu berichten, guck mal, ich habe das Volk so weit gebracht, dass sie ihren eigenen König, also den Widersacher des Kaiserreiches, ermordet hatten. Perfekt. Perfekt. Und dann ist auch noch, in Vers 20 haben wir es gelesen, diese seltsame Anekdote. Pilatus ist, ich könnte es mir vorstellen, sauer auf die hohen Priester, weil sie ihm ihren Willen aufgezwungen haben. Und mit einem kleinlichen Triumph führt er seine Rache aus. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Habe ich eben gelesen. Im Resümee des Ganzen, hört sich ironisch an, ist aber bitter ernst, im großen Versagen, im kleinen standhaft bleiben. Das ist Pilatus. Und so aufs große Ganze gesehen, gibt eine klägliche Figur ab. Aber ich denke, da ist noch was ganz anderes, was uns Johannes hiermit sagen wollte. Ein ganz anderer Hintersinn hinter dieser Aussage. Was auf dem Schild steht, ist nichts als die blanke Wahrheit. Und so kommt durch diese kleinliche Rache, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, die Wahrheit ans Licht. Aufgeschrieben in allen wichtigen Sprachen, damit auch jeder sie versteht. Besser hätte es nicht laufen können. Hier hängt Jesus, der König der Juden. Ein verstörendes, verwirrendes Schauspiel ist hier zu sehen. Der König, der Gesalbte Gottes, hängt am Kreuz. Aber Johannes will uns auch noch sagen, durch alle menschliche Bosheit hindurch verfolgt Gott sein Ziel. Und dann nutzt er auch so klägliche Figuren wie Pilatus. Gleichzeitig aber, denke ich, sollten wir nicht allzu überheblich über diesen Pilatus denken und ihn verurteilen. Weil, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir erkennen, wir können uns, wenn wir das wollen, sehr oft darin erkennen. Wir alle sind irgendwo, irgendwann ein Stück Pilatus. Manchmal zwiespältig, manchmal widersprüchlich, manchmal ambivalent. Ich habe es eben vorgelesen. Weil im Grunde keiner von uns das tut, immer das tut, was er als gut erkannt hat. Eine wachrüttelnde Frage, mit der wir uns, denke ich, auseinandersetzen sollten. Ist nicht jeder von uns ein bisschen Pilatus? Vers 26. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte. Ich drücke es mal so aus. Maria und der Jünger bilden hier ein unfreiwilliges Paar. Sie sind sozusagen das Gegensatzpaar zu den Soldaten. Die Soldaten bilden mit den Hohepriestern zusammen die Seite des Bösen ab. Die Hohenpriester ihrerseits als aktive Verursacher einerseits, die Soldaten als gleichgültiges Ausführungsorgan. Andererseits, wir haben es ja gelesen, sie sitzen da, würfeln, völlig unberührt von dem Schicksal dessen, den sie ans Kreuz genagelt haben. Und trotzdem, auch in diesem Detail, die Schrift erfüllend. Wir haben es in Vers 24 gelesen. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Original stammt dieses Zitat, dieser Vers aus dem Psalm 22. Ich komme öfters mal darauf zu sprechen. Psalm 22. Das Böse braucht seine Täter, die Gewalt braucht ihre Schergen. Und im Gegensatz dazu steht eine andere Gruppe am Kreuz, teilnehmend, mitfühlend, mitleidend, ich meine auch nahezu überfordert. Zunächst ist hier die Rede von vier Frauen, die aber nicht näher beschrieben werden, außer ihren Namen. Und dann die beiden, die ich eben zitiert hatte, die ursprünglich gar nicht zusammengehört haben, Maria und der Jünger. Es ist kein Name genannt, interessanterweise. Es könnte jeder Jünger sein. Möglicherweise ist damit Johannes gemeint. Könnte sein, weil genau das taucht nur hier auf, in keinem anderen Evangelium. Aber sicher ist es nicht. Wie dem auch sei, unser Herr guckt auf die beiden und als fürsorglicher Sohn kümmert er sich noch um dieses Detail in seiner letzten Stunde. Frau, das ist dein Sohn. Ich denke, ich muss es nicht extra betonen, dass es damals noch keine Rente gab und deine Frau, die Mann und Sohn verloren hatte, schlecht dastand in der Welt. Und trotzdem ist diese Szene eigenartig, denn Maria ist seit der Hochzeit zu Kana nicht mehr erwähnt worden im Johannesevangelium. Und dass ein Hinweis, dass der Herr sie sonst irgendwie versorgt hätte, kommt auch nirgendwo zur Sprache. In Gottes Wort ist nicht zufällig niedergeschrieben. Und somit denke ich, dass auch der Auftritt dieser zwei Menschen hier eine bestimmte Rolle erfüllt. Ich hatte schon gesagt, als erstes bildet Maria und dieser Jünger und mit den anderen Frauen den Gegensatz zu den Soldaten. Es gibt nicht nur die Gleichgültigen des Bösen, die Soldaten, Schergen hatte ich es vorhin genannt, es gibt auch die anderen, die mitfühlen mit den Opfern dieser Welt, die sich einfühlen in fremdes Leid, die dabei sind und nicht nur dabei stehen. Auch die gibt es und die haben ihr Gesicht in den Frauen und diesem einen Jünger. Und vielleicht auch noch eine andere Deutung zu diesem Bild, die Mutter und der Jünger, der zum Sohn erklärt wird, stehen genau genommen für Jesu Familie. Die Familie Jesu heute, ist das nicht ein Verweis auf die Gemeinde, die in der Nachfolge von unserem Herrn steht? Der Herr Jesus hat in seinen Abschiedsreden an die Jünger allen das Liebesgebot aufgetragen und dieser Jünger steht exemplarisch dafür, für diese Liebe, die Jesus von allen einfordert und die er hier an seiner Mutter verwirklicht. Weil aber dieser Jünger namenslos ist, denke ich, kann sich jeder eintragen, kann jeder seinen eigenen Namen dazu setzen und sich angesprochen fühlen, der in der Nachfolge Jesu steht. Was hier an Maria verwirklicht werden soll, das gilt allen Jüngern. Natürlich auch den, den Jüngerinnen, hattest du mal erwähnt. All jenen, die diesem Herrn Jesus nachfolgen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr merkt schon, ich bin bei einem Subthema von einem halben Vers und laufe Gefahr, mich in der Zeit zu verlieren. Ich gebe mir Mühe. Und er, der Herr selbst, trug sein Kreuz, Vers 17. Letztendlich ist unser Herr in dieser Geschichte die meist schweigende, vor allem aber leidende Hauptperson. Er antwortet nicht auf die Vorwürfe der hohen Priester. Er antwortet nicht auf die Fragen des Pilatus. Er nimmt auch das Urteil schweigend entgegen. Sehr ungewöhnlich für einen Verurteilten, sehr ungewöhnlich für so einen, ich sag's mal, völlig emotionslos, so wortgewandten Mann. Dann trägt er sein Kreuz, buchstäblich. Und auch dabei schweigt er. Wie er dann ans Kreuz geschlagen wird, das wird nicht explizit geschildert. Ich mag gar nicht mir vorstellen, wie grausam das gewesen sein muss. Aber unser Herr schweigt auch, als das Schild über ihm befestigt wird. Und er schweigt auch zu den beim Würfeln der Soldaten. Er hängt da am Kreuz, nackt, den Elementen ausgeliefert, der Schwerkraft, die ihn nach unten zieht, dem bohrenden Schmerz ausgesetzt. Er schweigt. Und auch da erleben wir Schrifterfüllung. Auch das ist das Ausleben aus Jesaja 53. Aber der Herr ließ ihn treffen alle Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf. Zweimal redet er noch, aber das ist nicht im Sinne von Verteidigungsrede zu sehen. Einmal spricht er mit der Mutter und dem Freund, dann sagt er noch, mich dürstet, und später dann, es ist vollbracht. Auch hier Schrifterfüllung. Unser Herr wählt den Essig bewusst. Auch wieder ein Zitat aus dem Psalm 22. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt am Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Dann die letzten Worte, bevor er stirbt. Es ist vollbracht. Viel ist gesprochen und geschrieben worden über diese letzten Worte, viel gemutmaßt, aber viel wurde auch verkannt. Und selbst in der theologischen Forschung ist man sich zum Teil einig, dass doch das, was Markus in seinem Evangelium an dieser Stelle bringt, viel authentischer und dramatischer ist. Nämlich, da steht im Markus-Evangelium, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber wir bleiben bei dem Johannes-Text. Und ganz gleich, zunächst einmal, was unser Herr wirklich als Letztes gesagt hat, was wir gar nicht ergründen können. Man hat dem Johannes oft Unrecht getan. Denn es geht ja doch gar nicht um einen Triumph auf den Lippen, mit dem unser Herr angeblich gestorben ist. Ob es jetzt, es ist verbracht, oder mein Gott, warum hast du mich verlassen, war. Es geht darum, hier soll betont werden, dass Gottes Willen erfüllt wurde. Unser Herr ist dem Willen seines Vaters gefolgt bis zum allerletzten, zum alleräußersten, bis zu diesem grausamsten Tod, den die Menschheit damals kannte. Jesus erfüllt den Willen Gottes. Warum? Weil dies der einzige Weg war, durch den Gott den Menschen zeigen konnte, meine Liebe setzt dich durch. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, den sehr bekannten Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieses Opfer allein ist der einzige Weg zur Versöhnung Gottes mit der gefallenen Menschheit. Ja, und über Jahrtausende zurückblickend ist es diese einzige Möglichkeit, den Panzer der Sünde zu durchbrechen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn unser Herr quasi kurz vor dem Ende einen Rückzieher gemacht hätte. Habt ihr euch da schon mal darüber Gedanken gemacht? Was wäre mit all der ausgesprochenen Vergebung, die ja nur passiert ist hinsichtlich dieses Opfers? Was wäre mit all den von Gott angenommenen Opfern passiert? Die waren doch alle nur möglich im Hinblick auf diesen verheißenen Opfertod des Gottessohnes. Gottes Liebe zu den Menschen ist so groß, dass sie alle Abgründe des Leids, des Schmerzes, des Todes auslotet. Ich bin nicht der menschenferne Gott. Ich bin auch nicht der großmächtige Gott, der seinen Willen durchpeitscht, sondern ich bin der menschennahe Gott, der alle Winkel deines, meines Daseins auskostet bis zum Äußersten. Ich, der Gottessohn, habe den Tod geschmeckt. Ich habe gezeigt, die Ohnmacht der Liebe ist stärker als das Böse. Ich bin hindurchgegangen. Darum hat unser Herr damals gesagt, es ist vollbracht. Darum ist der Gottessohn am Kreuz gestorben. Darum hat er dieses Opfer gebracht. Damit bin ich beim eigentlich zweiten und letzten Gedanken, nämlich nach den Gedanken zu den Personen, die damals dabei waren, jetzt der Gedanke des vollkommenen Opfers. Worin äußert sich Vollkommenheit? Wie kommt es, dass immer wieder von dem vollkommenen Opfertod unseres Herrn am Kreuz von Golgatha gesprochen wird? Wie vollkommen muss denn vollkommen sein, damit vollkommen genannt wird? Ist kein Wortspiel, aber überlegt euch das auch mal. Ist ein Opfer an sich nicht bereits ausreichend? Kann es darüber hinaus noch vollkommen sein? Möglicherweise könnt ihr euch noch an meine Predigt über Simson Anfang März erinnern. Ich hatte damals schon unseren Blick auf Golgatha, über Simson nach Golgatha gelenkt und hatte sinngemäß gesagt, dass Simson ein Vorbild auf den Heiland ist und dass wir in dem damals verlesenen Ausschnitt aus dem Buch der Richter, Kapitel 16, nicht eine unglaubwürdige, an Haaren herbeigezogene Episode aus dem Kanon des Alten Testamentes vor uns haben, sondern eine real passierte Begebenheit. Selbst unser Herr fordert seine Jünger damals schon auf, in den Schriften zu forschen, denn sie sind es, die von ihm zeugen. Zitat aus Johannes 5. Und eine weitere Parallele hatte ich gesagt zwischen Simson und unserem Herrn. Simson konnte trotz vermeintlicher Niederlage diesen großartigen Sieg nur deswegen davontragen, weil er sich damals in den Tod gab. Wir hatten das gelesen. Dieser Sieg war nur deswegen möglich, weil er, Simson, damals bereit war, sein eigenes Leben nicht zu schonen. Und er hat dieses dem Sieg unterstellt. Der Preis für den Sieg war sein Leben. Der höchste Preis konnte nur mit dem eigenen geopferten Leben eingelöst werden. Billiger ging es nicht. Billiger war keine Option. Den höchsten Preis für den Sieg über die Sünde und damit über den Tod, über die Schlange, über den Teufel hat unser Herr auf Golgatha gezahlt. Sein Leben. Ich hatte ebenfalls aus dem Hebräerbrief zitiert, Kapitel 10 damals, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Nur dann, weil hinsichtlich des Blutes des Einzigen und des Reinen, des Blutes des Gottessohnes, war das imstande. Aber dieses musste eingelöst werden und das ist heute an Karfreitag der Fall. Größter Sieg, herrlichster Triumph, trotz augenscheinlicher Niederlage. Auch das ist Vollkommenheit. Es ist bezeichnend, dass unser Herr, obwohl am Kreuze hängend, in den Schriften des Alten Testamentes nach wie vor zu Hause war und auch am Kreuze hängend Prophezeiungen ausgelebt hatte. Schrifterfüllung passiert sozusagen vor den Augen der Anwesenden. Ich kann mir aber vorstellen, dass die dafür keinen Kopf hatten, dass sie das bei weitem nicht erkannt hatten. Die diversen Hinweise auf die Psalmen hatte ich bereits erwähnt. Wir tun uns schwer mit dem Tod. Aber der Karfreitag stellt uns die Aufgabe, über den Tod nachzudenken. Eingangs hatte ich es erwähnt, über unseren eigenen, den unser Lieben, aber auch über den Tod unseres Herrn damals in Jerusalem. Wie kann Gottes Sohn von Menschen ans Kreuz geschlagen werden, haben die Jünger damals gefragt. fragen wir uns heute nicht auch oft so ähnlich? Aber die Frage kann auch weitergehen. Hat Jesu Tod eine Bedeutung für mein Sterben oder auch für mein Leben? Die Antwort dieser Frage finden wir in den letzten Worten. Sie lauten: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das klingt zunächst einmal wie: Es ist vorbei. Es ist gut einerseits, dass jetzt der Spott der Soldaten vorbei ist, die dem Sterbenden Essig statt Wasser zu trinken geben und um seine Kleider würfeln. Es ist gut, dass die Peitschenschläge vorbei sind, die die Mordlust der Menge befriedigen sollte. Es ist gut, dass der Kampf am Kreuz mit dem Tod vorbei ist, das Ringen um den Atem. Es ist gut, dass jetzt der Tod eingetroffen ist. Aber es ist vollbracht, meint mehr als nur, weitaus mehr als nur, es ist vorbei. Es ist vollbracht, heißt, mein Auftrag ist erfüllt. Es ist vollbracht, heißt, mit meinem Werk bin ich ans Ziel gekommen. Es ist vollbracht, heißt, was geschehen sollte, ist jetzt geschehen. Das alles meint, es ist vollbracht. Und noch viel mehr sicherlich. Am Kreuz ist zum Ziel gekommen, was damals begann, als Jesus einige Fischer in seine Nachfolge berief, um das Evangelium von der Liebe Gottes den Menschen zu bringen. Und unser Herr hat Gottes Liebe unter die Menschen gebracht, hat sich für diese sogar ans Kreuz schlagen lassen. Er ist für diese Liebe gestorben. Ja, auch das heißt, es ist vollbracht. Seine Jünger damals und die Anwesenden auf Golgatha begriffen es nicht. Sie sehen nur das Scheitern. Sie sehen ihren Meister am Kreuz geschlagen und all die Hoffnung, die sie auf ihn gesetzt haben, hängen da oben. All der Lebensmut, den er ihnen gegeben hatte, all der Lebenssinn, den sie bei ihm gefunden hatten, all diese großartigen Begebenheiten, die sie erlebt haben, die wunderbaren Reden, da und dort mit dem einen oder anderen Wunder nochmal gewürzt, vor ihren Augen. Aber das ist nun aus und vorbei, ans Kreuz geschlagen. Das Eigentliche, was an diesem Kreuz geschehen ist, erkennen sie nicht. Und sie hatten es gehört, sie wussten es, aber sie konnten das nicht realisieren. Sie konnten das nicht antizipieren. Johannes 10. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Entschuldigung. Weil sie das nicht verstehen, sie kriegen den Bezug nicht auf die Reihe, bleiben sie nicht bei ihm. Entsetzen macht sich breit und sie suchen ihr Heil in der Flucht. Was ist an diesem Kreuz geschehen? Haben wir heute verstanden, wofür das Kreuz steht? Ist es ein Zeichen der Niederlage? Ein Zeichen der Niederlage dessen, der noch vor wenigen Tagen mit großer Erwartung und lautem Hosianna-Geschrei begrüßt wurde? Aber als dieser die religiösen Erwartungen nicht erfüllte, verwandelte sich Hosianna ruckzuck in ein hasserfülltes Kreuzigen. Ein schneller und tiefer Fall. Ist das Kreuz also ein Zeichen einer Niederlage? Ist das Kreuz ein Zeichen, ist es ein Symbol menschlicher Brutalität? Kann man als Mensch im Sinne eines passiven Zuschauers so sehen, aber gewiss nicht als jemand, der diesem Verurteilten noch immer vertraut und damit aktiv ist. Erste Antwort nein, zweite Antwort ebenfalls. Das Kreuz ist nicht das Zeichen der Niederlage oder Symbol menschlicher Brutalität. Ganz anders. Das Kreuz ist ein Zeichen des Gehorsams unseres Herrn seinem Gott gegenüber. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 2. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Ich habe das auch schon vorher mehrmals zitiert. Unser Herr war gekommen, den Menschen Gottes Liebe zu bringen und den einzigen Weg zu seinem Vater zu zeigen. In diesen Gleichnissen und Predigten, seinen Heilungen und Wunder gab er den Menschen Antworten auf Lebens- und Gottesfragen. Einige ließen sich davon anstecken, andere blieben unerreicht. Unerreicht und sogar so weit verschlossen sie sich zu dieser Botschaft, dass sie ihm nach dem Leben trachteten. In Jerusalem kommt es zur Entscheidung, kommt es zum Prozess, aber unser Herr bleibt dieser Sache Gottes, diesem Auftrag gehorsam bis zum Tod, bis zu dem Tod am Kreuz. Auch das ist Vollkommenheit. Aus dieser Treue heraus lässt er sich ans Kreuz schlagen und bleibt am Kreuz gehorsam, weil er es so will, habe ich gerade eben gelesen. Deswegen diese letzten Worte. Es ist verbracht, dieses Werk, es ist vollbracht. So ist das Kreuz nun auch ein Zeichen des Gehorsams Jesu Gott gegenüber. Aber es erinnert auch an das Dunkle, das in meinem Leben geschehen kann. Das Kreuz erinnert daran, dass in meinem, in Ihrem, in Eurem, in unserem Leben es noch andere Mächte gibt, denen wir schutzlos ausgeliefert sind. Drei Beispiele habe ich, die mögen sich plakativ anhören, aber da kann ich zu allen was sagen, weil bei allen war ich aktiv beteiligt. Der eine sagt, den Alkohol habe ich im Griff. Nein, ich habe kein Problem mit Alkohol. Aber ich war Betreuer bei jemandem vor 2 Jahren in einer Reha-Klinik in Freudenstadt. Ich war zwar nur einen Tag dort, aber ich war erschüttert über das, was ich da gesehen habe, über das, was mir klar wurde, wie schwach der Mensch der Sünde gegenüber ist. Mag sie Alkohol heißen. Ein anderer sagt, ich habe den Krebs im Griff, die Chemo ist gelungen, ist alles planmäßig gelaufen. Letztes Jahr ist mein Arbeitskollege, 3 Jahre jünger als ich, innerhalb von 3,5 Wochen verstorben. Letzten Tag in der Arbeit, 3 Wochen später, war er tot. Er hat um sich gegriffen. Nichts haben wir im Griff. Ich erinnere mich deswegen ganz genau, weil das war der eine Samstag, wo sich die Geburtstagskinder, die vom Uwe so eingeladen werden, April, Mai, Juni, sich dann hier treffen. Und das war genau an dem 3. Juni, an seinem Geburtstag, wo ich von hier aus nach Tübingen gefahren bin. Und als letztes Beispiel, die Trauer kriege ich in den Griff, das Leben geht weiter. Als vor 7 Jahren mein Vater gestorben ist, dachte ich niemals, dass mich dieses Ereignis dermaßen aus der Kurve hauen würde. Es kann mir doch sowas nicht passieren. Ich weiß doch, wo er hingegangen ist. Ich weiß ihn doch bei unserem Vater geborgen. Ich weiß, sein Leiden hat zu Ende. Nicht, solange ich versuche, damit klarzukommen. Nicht ich habe die Trauer im Griff. Die Trauer hatte mich im Griff. Das ist eigentlich überall in unserem Leben der Fall. Es passieren Dinge in meinem Leben, die ich nicht im Griff habe. Und ich muss erkennen, nicht ich habe das im Griff, andere Mächte haben mich im Griff. Wir benutzen heute gerne den Begriff Eigen- und Fremdbild. Noch viel lieber verwenden wir aber diese Worte in Bezug auf andere und projizieren dann das nur da, wo wir wissen, dass wir gut abschneiden, diese Werte auf uns persönlich. Am Kreuz war unser Herr der Mordgier der Menschen ausgeliefert, weil er Gottes Plan zur Vollendung führen wollte. Es führte so weit, dass er sein Leben gab, weil er im Tod buchstäblich das ausgelebt hatte, was er selber in Johannes 10 sagte, ich und der Vater sind eins. Aber So paradox es klingen mag, genau das ist der Grund. Nicht nur zur Hoffnung, sondern zur Gewissheit, zu einem gewissen Zuversicht, zu einem gewissen Glauben, Hebräer 11. Weil der Herr am eigenen Leib erlebt hat, wie das ist, aus Gehorsam anderen Mächten ausgeliefert zu sein, kann ich wissen, dass er mir nahe ist in meinem Leid. Weil unser Herr am eigenen Leib Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erlebt hat, kann ich wissen, dass er mich im Dunkeln meines Lebens nicht allein lässt. Muss ich explizit das Bild des Todesschattens aus Psalm 23 noch erwähnen? Wenn ich in meinem Leben an solch eine bittere Stunde geführt werde, wo mir alles aus der Hand genommen wird und ich nichts mehr im Griff habe, kann ich eines wissen: Ich bin nicht allein. Denn das Leid, das mir widerfährt, das hat er erlitten. Die Hoffnungslosigkeit, die mich quält, die kennt er. Die Verzweiflung, die mich heimsucht, die hat er erlebt. Wenn ich in meinem Leben an solch eine Stunde herangeführt werde, wo mir alles aus der Hand genommen wird und ich nichts mehr im Griff habe, dann ist das, kann ich das eine wissen, nämlich nicht, dass ich Jesus nahe bin, sondern unser Herr ist mir ganz nahe. Ein wunderbares Bild im 5. Mose mit den Adlersflügeln, auf Adlersflügeln getragen förmlich und bewahrt. So also ist das Kreuz das Zeichen des Gehorsams Jesu Gott und der Ort, an dem ich erfahre, dass Jesus im Dunkeln meines Lebens mich nicht alleine lässt. Wir feiern Karfreitag mit dem Wissen, dass auf Jesu Tod die Auferstehung folgen wird. Am Ostermontag hat Gott die Antwort gegeben auf Jesu Frage nach der Verlassenheit, indem er ihn nicht im Tode lässt, sondern ihn zu sich nimmt in das Reich, das er selbst vorher angekündigt hat. Auch hier erfüllt sich Gottes Wort. Nicht der Tod, sondern Gott hat das letzte Wort über Jesu Leben und Sterben. Und es war ein Wort des Lebens gegen den Tod. Das ist auch Vollkommenheit. Vers 18, wo sie ihn kreuzigten. Viele Künstler haben sich an diesem Bild versucht, mit den drei Kreuzen auf dem Hügel Golgatha, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Und da hing unser Herr am Kreuz zwischen Himmel und Erde, dem Gehorsam seinem Vater gegenüber verpflichtet und all jene dabei nicht lügen strafend, die an ihn glauben. Ich glaube, auch in diesem Bild lässt sich das vollkommene Opfer erkennen, hier auf dem Hügel Golgatha, hier an dem Kreuz, hier zwischen Himmel und Erde, hier in der Luft. Ich betone das deswegen, weil, wir lesen in Epheser 2, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Die Schrift nennt den Fürsten dieser Welt, den Teufel, auch den Fürsten der Gewalten der Luft. Und das Heer seiner bösen Geister, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Dies vermittelt uns den Eindruck, dass die Erdatmosphäre und der gegenwärtige Aufenthaltsort der abgefallenen Himmelsheere D ist, der sich hier um die Erde rum passiert. Es ist meiner Meinung nach unstrittig, dass die Erde und damit auch die Lufthülle dem Reich Satans unterstellt sind, damit inbegriffen sind. Ein kleiner Exkurs, ich komme da gleich dann nochmal drauf zu sprechen. In der Schrift lesen wir deutlich von unterschiedlichsten Himmeln. Der Apostel Paulus teilt uns mit, dass er in den dritten Himmel entrückt worden war, 2 Korinther 12. Das heißt, es müssen davor noch zwei andere Himmel existieren, wobei der dritte Himmel der wohl am weitesten entfernte von der Erde zu verstehen ist. Und der erste Himmel ist somit der die Erde umhüllende Lufthimmel, der zugleich mit der Erde später dann weggetan werden wird. Die Vögel, all jene, für die unsichtbaren Geist der symbolischen Geschöpfe, die die Luft durchstreichen, werden die Vögel des Himmels genannt. Und, jetzt bin ich beim letzten Sonntag, bei der Predigt von Peter, betrachten wir die Stiftshütte als ein von Gott gegebenes Abbild der himmlischen Orte, so handelt es sich hier meiner Meinung nach um den Vorhof, der mit der umgebenden Welt in Berührung stand, wie die Lufthülle es mit der Erde tut. Hier also müssen wir uns den Aufenthaltsort des Teufels und seiner Heere vorstellen. Er ist der Fürst der Gewalt der Luft. Demzufolge könnte der zweite Himmel der eigentliche Weltraum sein. Dieser Raum würde dem Heiligen sozusagen der Stiftshütte entsprechen und reicht bis zu der Grenze, die der Mensch noch erkennen kann. Mit dem Tod auf Golgatha, am Kreuze hängend, hat meiner Auffassung nach unser Herr damit auch den Teufel sichtbar besiegt. Hier am Kreuz, hier in der Luft, hat er dem Fürsten der Luft auf dessen quasi Homefield die vernichtendste aller Niederlagen zugefügt. Und nach meinem Verständnis ist dies eine in nicht zu Worte fassende Vollkommenheit, weil Satan ist besiegt, und zwar durch dieses vollkommene Opfer unseres Herrn. Anfangs hatte ich das Thema des heutigen Gottesdienstes mit Das war's betitelt. Genau genommen habe ich in meinem Skript das Wort Das in Großbuchstaben geschrieben und dahinter drei Ausrufezeichen gesetzt. Das war der Akt, auf den die ganze Schöpfung hin gewartet hatte. Das ist der Augenblick, an dem sich alles orientiert hatte, auf den hin alles ausgerichtet war. Das ist die einzige Möglichkeit, mit dem Schöpfergott ins Reine zu kommen. Das vollkommene Opfer unseres Herrn. Und die anfängliche Tristesse an der Trauerfeier, wie eingangs erwähnt, wird zur frohen Botschaft. Und darum ist das die Botschaft des Karfreitages. Jesus Christus hat sich für uns hingegeben. Für dich und für mich. Er ist der hohe Priester, der sich selbst opferte, anstatt eines anderen. Er hat das getan, damit ich, damit du der Liebe Gottes teilhaftig werden kannst. Und er hat das getan, damit du von der Sünde befreit wirst, die an dir anhaftet. Von Anfang an. Wir alle sind verwoben in das Reich des Bösen, aber Gott hat uns daraus befreit. Er vergibt, was Unrechtes passiert ist. Und er gibt Hoffnung, mit der ich leben kann. Eine Hoffnung, die mein Leben bereichert und die Kraft gibt, gegen das Böse anzutreten. Wenn der Herr Jesus bei mir ist, bei dir ist, dann hilft er und steht bei. Und darum ist mein Tun keine Anstrengung durch neuen Leistungsappell, sondern eine Folge der Hoffnung, eine Kraft, die mir gegeben ist. Denn wir leben von der Gewissheit, dass am Ostermorgen, die am Ostermorgen in die Welt kam und der Tod damit nicht mehr das letzte Wort hat, das Böse auch nicht, die Macht des Destruktiven ebenso nicht. Der Teufel selbst hat am Kreuz seine alles entscheidende Niederlage erlitten. Gott sprach damals, kurz nach dem Schöpfungsbericht, zur Schlange: Er wird dir den Kopf zermalmen. 1 Mose 3. Und hier, das ist der Augenblick, als unser Herr am Kreuze hängend der Schlange den Kopf zermalmt hatte. Dieses Erlösungswerk, als er sichtbar wurde, als der Vorhang im Tempel von oben bis unten, bitte hier da die Reißrichtung beachten, von oben nach unten den Zugang ins Allerheiligste verwertete, damit öffnete und damit den direkten Zugang zu Gott freigab. In diesem Augenblick errang unser Herr den größten Sieg für Zeit und Ewigkeit. In diesem Augenblick wurde der Schlange der Kopf zertreten. Auch das ist Vollkommenheit, die Erfüllung des Wortes, die Vollendung der Prophezeiung ins letzte Detail. Das letzte Wort hat Gottes Liebe, die besiegelt wurde durch eine Tat der Liebe, nämlich das Opfer seines Sohnes. Und somit ist Karfreitag nicht das Sterben sämtlicher Hoffnungen, sondern Erfüllung der Schrift. Somit ist Karfreitag nicht der Blick auf die drei aufgestellten Kreuze, sondern das Blicken auf die exponierte Stellung des Kreuzes als Symbol des kapitalen Sieges über Sünde und Tod. Dieses Kreuz ist der Schlüssel zu einem Leben mit und in Gott. Das war's. Und damit zitiere ich noch einmal das heutige Thema, was ich euch Ihnen an diesem Karfreitag mitgeben sollte. Und es ist damit auch heute noch möglich, angesichts einer zunächst vermeintlichen Niederlage ewiges Leben zu erreichen. Durch Tod zum Leben, durch den Glauben an den Opfertod und die Auferstehung, an die Auferstehung zum ewigen Leben unseres Herrn. Das war es nicht nur, um bei diesem Wortlaut zu bleiben, das ist auch der Grund, weshalb wir Christus als gekreuzigt predigen, 1 Korinther 1. An diesem Kreuz kommt auch heute noch keiner vorbei. Und dieser Herr, der am Kreuz hing, der auferstehen wird, dieser Herr segne sein Wort an uns. Amen.